BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Sonntag wieder mit dabei sind. Die Inflation kehrt zurück. Die Energiepreise steigen, wir wissen das, Iran-Konflikt. Und das schlägt natürlich auf die Inflation in Europa durch. Frau Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat bereits gesagt, natürlich passt die EZB auf. Sie werden verhindern, dass es wieder eine Rückkehr der Inflation gibt. Sie haben aus den Fehlern gelernt der Corona-Krise, also alles gut. Zugleich erleben wir aber eine gegenläufige Tendenz. Die Tendenz nämlich, dass die Staaten es sich gar nicht leisten können, höhere Zinsen zu bezahlen. Stichwort Fiscal Dominance. Die fiskalische Dominanz war schon mal Thema in diesem Podcast. Doch nicht nur hohe Staatsschulden können dazu führen, dass die Notenbanken nicht handeln können. Nein, das Gleiche gilt auch für eine hohe Verschuldung des Unternehmenssektors. Und zwar sowohl des Finanzsektors wie auch der Realwirtschaft. Und dieser Frage gehen wir heute nach. Wir werden sehen, dass die Verschuldung zunehmend dazu führt, dass die Notenbanken gar nicht mehr so handeln können, wie sie eigentlich sollten. Der Gesprächspartner heute sagt, 3% ist das neue 2%, weil das 2%-Ziel der Inflation werden die Notenbanken, namentlich die EZB, gar nicht mehr einhalten können, einfach deshalb, weil sie es nicht mehr durchsetzen können. Ich fand das in der Vorbereitung ausgesprochen interessant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Beginnen wir mit einem Blick in die USA. Donald Trump ist bekanntlich schon länger auf Kriegsfuß mit dem scheidenden Präsidenten der US-Notenbank Fed, Jerome Powell. Dieser hielt nach Auffassung von Donald Trump die Zinsen viel zu hoch und würde damit die Wirtschaft schädigen. Es war durchaus intensiv, was da stattgefunden hat, bis hin zu Klagen gegen Jerome Powell. Kein Wunder, dass dieser in seiner Abschiedspressekonferenz im April das gesagt hat, was viele dachten.
Do you think that Fed independence is as strong now as when you became chair? And if so, why?
Look, I think it's at risk. I mean, I think these legal assaults, if you will, as I mentioned, you know, the institution is being battered over these things. We're having to resort to, you know, the courts to enforce our legal, you know, it's not so much independence. It's really the ability to make monetary policy without political considerations.
Dass ein amtierender Notenbankchef öffentlich sagen muss, dass die Unabhängigkeit der Notenbank in Gefahr ist, ist natürlich schon mal ein Alarmsignal. Aber es geht noch weiter. Es gibt einen Nachfolger. Mit Kevin Warsh hat Donald Trump einen neuen Vorsitzenden der US-Notenbank nominiert, der auch in dieser Woche vom Senat bestätigt wurde. Das Handelsblatt berichtet.
Der Weg für Kevin Warsh an die Spitze der US-Notenbank Federal Reserve ist frei. Der Senat bestätigte den Juristen und Finanzexperten am Dienstag mit 51 zu 45 Stimmen, zunächst für eine 14-jährige Amtszeit als Fed-Gouverneur. Zugleich leitete die Kongresskammer das Verfahren für seine Ernennung zum neuen Notenbankchef ein. Der designierte Notenbankchef hat einen Kurswechsel angekündigt. Er strebt eine engere Abstimmung mit der Regierung von Präsident Donald Trump an und will die Bilanz der Notenbank verkleinern. Der Führungswechsel fällt in eine Phase, in der die politische Unabhängigkeit der Notenbank auf die Probe gestellt wird. Trump fordert vehement Zinssenkungen und versucht auf beispiellose Weise Einfluss auf die Fed zu gewinnen. Dazu gehören der Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, sowie eine inzwischen eingestellte Untersuchung des Justizministeriums gegen Powell.
Warsh war von 2006 bis 2011 schon einmal Gouverneur der US-Notenbank. Und er gilt als Skeptiker einer zu großen Notenbankbilanz. Das selbst würde übrigens dafür sprechen, dass er eher für eine knappe Geldpolitik ist, also genau das Gegenteil von dem, was Donald Trump möchte. Auf der anderen Seite hört man aber, dass Warsh sehr eng mit dem Finanzminister Bessent zusammenarbeiten möchte. Das heißt, es gibt hier scheinbar die Überlegung, doch enger zusammenzuarbeiten als in der Vergangenheit, was angesichts des Staatsschuldenproblems der USA auf der Hand liegt. Warsh selbst hat im Juli 2025 vorgeschlagen, einen neuen Fed Treasury Accord auszuhandeln. Es gab damals 1951 so eine Art Übereinstimmung, ein Abkommen, wie denn die Beziehung zwischen der Notenbank und dem Finanzministerium sein sollen. Konkret, was sich dabei vorstellt, hat Warsh allerdings nicht gesagt. Das heißt, wir wissen nicht, ob er sagt, er möchte mehr Unabhängigkeit oder ob er sagt, ich möchte enger mich mit dem Finanzministerium koordinieren, eben um die Finanzierung der Staatsschulden zu sichern. Der Fernsehsender CNBC hat daraufhin mehrere ehemalige FED-Notenbanker befragt, ob sie denn wüssten, um was es geht. Aber die Aussage war, keiner weiß genau, was kommt. Wie gesagt, vielleicht geht es darum, die Unabhängigkeit der Notenbank zu stärken oder aber darum, sie zu schwächen. Wer Donald Trump kennt, weiß, so oder so ist er für Schwächung. Und wir wissen auch, egal was in so einem Akkord steht, der wirkliche Test kommt erst in der nächsten Krise. Und dann werden wir sehen, ob Kevin Warsh der Geldwertstabilität oder der Finanzierung der Staatsschulden die Priorität einräumt. Nun ist es aber nicht so, dass die US-Amerikaner alleine dastehen mit dem Problem der Unabhängigkeit der Notenbank. Die EZB selbst in Europa steckt schon seit langem im Sumpf einer zunehmenden Verstrickung mit den Schuldenproblemen der Euro-Länder. Stichwort Aufkaufprogramme für Staatsanleihen und Unterdrückung von Zinsspreads. Und genau daraus ergeben sich Risiken, aber eben nicht nur daraus. Am 7. Mai 2026 hat Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums, in London eine Rede gehalten. Der Titel lautete »The Quiet Erosion of Central Bank Independence« – die leise Aushöhlung der Notenbankunabhängigkeit. Da sagte sie unter anderem dieses.
And the challenge that I'm going to talk about this evening is central bank independence. I think it's fair to say central bank independence is at risk.
Die Unabhängigkeit der Notenbanken ist in Gefahr. Das war die Kernbotschaft von Jerome Powell bei seiner letzten Pressekonferenz mit ausdrücklichem Verweis auf die rechtlichen Angriffe gegen die Federal Reserve. Dass ein amtierender Vorsitzender der Federal Reserve sich genötigt sah, eine solche Aussage öffentlich zu treffen, sagt etwas über die Zeit aus, in der wir leben.
Says something about the times we are in.
Schnabel fokussiert ihre Aussagen natürlich auf die USA und sagt, neben diesem politischen Druck gäbe es auch strukturelle Kräfte, die schon da wären, leise und unbemerkt, die darauf hinwirken würden, dass die Notenbank nicht mehr so unabhängig ist. Hören wir doch mal rein.
What makes the current moment?
Was die gegenwärtige Lage besonders beunruhigend macht, ist, dass der direkte politische Druck nicht isoliert kommt. Er kommt obendrauf auf strukturelle Kräfte, die leise die Bedingungen aushöhlen, unter denen unabhängige Geldpolitik überhaupt wirksam ist.
Schnabel benennt sodann zwei Kräfte. Die erste Kraft ist die bekanntere und heißt Fiscal Dominance, also fiskalische Dominanz. Wenn Staaten so verschuldet sind, kann die Notenbank irgendwann nicht mehr straffen, ohne den Staat in finanzielle Bedrängnis zu bringen.
Verhält sich die Fiskalpolitik unverantwortlich, könnte die Geldpolitik schließlich gezwungen sein, Staatsverschuldung zu monetarisieren, was zu einer fiskalischen Dominanz führt.
Das Ganze wird besonders dadurch gefährlich, weil Staaten sich immer kürzer refinanzieren.
Many governments have responded to the changing interest rate environment by significantly shortening the average maturity of the debt that they issue.
Viele Regierungen haben auf das veränderte Zinsumfeld reagiert, indem sie die durchschnittliche Laufzeit ihrer Anleihen deutlich verkürzt haben. Das bedeutet, die fiskalischen Folgen einer geldpolitischen Straffung werden heute schneller und härter spürbar. Der Schutz, den lange Laufzeiten einst boten, ist Schritt für Schritt verschwunden.
And more acutely, the insulation that longer average maturities once provided is being progressively eroded.
Die Käufer der Anleihen sind ebenfalls deutlich kurzfristiger orientiert. Es sind nicht mehr wie früher die großen Kapitalsammelstellen, sondern immer mehr kurzfristig orientierte Hedgefonds.
structural shift in who holds and intermediates the debt.
Anfang 2025 lag der Anteil der Hedgefonds am Sekundärmarkthandel für US-Staatsanleihen bei rund einem Drittel, in der Eurozone sogar noch höher. Diese Verschiebung hin zu preissensiblen Investoren hat die Nachfrage nach langlaufenden Staatsanleihen weniger verlässlich gemacht. Das erklärt zum Teil, warum die Renditen am langen Ende stärker steigen. In part explaining the stronger rise
at the long end of yield curves. Die Notenbank ist dann gezwungen zu intervenieren, egal was das für die Inflationsbekämpfung bedeutet. Dieser Teil der Rede von Isabel Schnabel erinnert sehr an die Rede von Pablo Hernández de Cos, Generaldirektor der Bank für internationalen Zahlungsausgleich im letzten November. Er hat damals in seiner wirklich bemerkenswerten Rede vor einer neuen Finanzkrise gewarnt. Wir haben das in Folge 355 im Januar bereits ausführlich gesprochen. Ursächlich ist für ihn eine grundlegende Verschiebung der Staatsfinanzierung eben hin zu Hedgefonds weg von den großen Kapitalsammelstellen. Hören wir mal kurz rein, was wir im Januar dazu gesagt haben.
And let me end with a comment on fiscal policy. Well, in the end I was trying to claim
während eine solide Finanzregulierung und eine umsichtige Geldpolitik entscheidend sind, um die mit historisch hohen Schuldenständen verbundenen makrofinanziellen Risiken zu mindern, ist die Sicherstellung nachhaltiger Haushaltsentwicklungen unerlässlich, um diese Risiken an der Wurzel zu packen. Sich auf eine nachhaltige Haushaltsführung durch substanzielle KI-gestützte Steigerungen des potenziellen Wachstums oder einer Rückkehr zu den niedrigen Zinsen vor der Pandemie zu verlassen, wäre zu riskant. Daher bleibt die Haushaltskonsolidierung von entscheidender Bedeutung, um die Staatsverschuldung auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Regierungen müssen einen umsichtigen Ansatz verfolgen und ein optimales Gleichgewicht finden, das es ihnen ermöglicht, die Schulden zu stabilisieren und Haushaltspuffer wieder aufzubauen, während sie gleichzeitig wachstumsfreundliche Maßnahmen ergreifen.
So, let me end here. Thank you.
Ich habe keine große Hoffnung, dass das wirklich geschieht. Doch damit nicht genug. Der Finanzsektor selbst wird zu einem Unsicherheitsfaktor, wie Pablo Hernández de Cos erklärte. Und gerade das macht der Bank für den Zahlungsausgleich nun Sorge.
What I would call highly leveraged MBFIs, and in particular, you will see that I will be focusing on hedge funds. The truth is that both the long-term
gehebelte Nichtbanken, Finanzinstitute, insbesondere Hedgefonds, haben maßgeblich dazu beigetragen, die Lücke zwischen dem rasch wachsenden Angebot an Staatsanleihen und der Nachfrage von Banken und anderen NBFIs zu schließen. Dies ist vor allem durch die Nutzung von Relative Value Handelsstrategien durch Hedgefonds begünstigt worden, beispielsweise durch den Cash Futures Basishandel. Diese Strategien zielen darauf ab, geringe Preisdifferenzen zwischen verwandten Finanzinstrumenten auszunutzen. Um die Rendite dieser geringen Preisdifferenzen zu maximieren, setzen Relative Value Hedgefonds ihre Positionen stark ein. Sie tun dies, indem sie sich am Repo-Markt Geld leihen, um den Kauf des Wertpapiers zu finanzieren und von der geringen Preisdifferenz zwischen dem Wertpapier und dem entsprechenden Future-Kontrakt zu profitieren.
Und hierin liegen die Risiken.
Could work through the MBFI sector.
Es gibt mehrere Kanäle, über die Nichtbankenfinanzinstitute Spannungen auf den Märkten für Staatsanleihen erzeugen und verstärken können. Der erste dieser Kanäle liegt in den gehebelten Handelsstrategien von Hedgefonds, die durch die Verfügbarkeit von Repo-Finanzierungen zu sehr günstigen Konditionen begünstigt werden. In den letzten Jahren konnten Hedgefonds Beträge aufnehmen, die dem Marktwert der hinterlegten Sicherheiten entsprachen oder sogar überstiegen, also ohne Abschlag oder Haircut, wodurch der Kreditgeber vor Marktrisiken geschützt war. Infolgedessen sind Relative Value Strategien von Hedgefonds, wie jüngst Ereignisse gezeigt haben, äußerst anfällig für negative Schocks auf den Finanzierungsgeld- und Derivatenmärkten. Während der Marktturbulenzen im März 2020 beispielsweise lösten Margin Calls auf den Märkten für Treasury Futures eine Auflösung von Positionen aus, darunter auch Staatsanleihenbeständen auf dem Geldmarkt, was zu destabilisierenden Abwärtsspiralen beim Schuldenabbau beigetragen hat.
Und dann kommt das, was ich an dieser Stelle schon oft erklärt habe, der Margin Call. Und nun kommen wir zurück zu Frau Schnabel. Sie bringt das gleiche Argument. Es gibt nicht nur die Fiscal Dominance, es gibt auch die Financial Dominance. Wenn das Finanzsystem dereguliert ist und fragil wird, dann kann die Notenbank die Zinsen nicht mehr erhöhen, ohne eine Krise auszulösen. Sie ist nicht mehr frei in ihren Handlungen.
Fiscal vulnerability is not the only risk to central bank independence. It is compounded by a second structural development. Renewed pressure.
Die zweite Kraft ist die neue Dynamik in Richtung Finanzderegulierung. Indem sie die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems verringert, schafft sie die Voraussetzungen für Financial Dominance, die implizite Notwendigkeit, Finanzstabilität über Preisstabilität zu stellen.
Towards financial deregulation, which by reducing the resilience of the financial system can create the conditions for financial dominance. The implicit need to prioritize financial stability over price stability.
Schnabel beendet ihre Rede mit einem Satz, den wir uns durchaus anhören sollten. Es ist der klarste Satz, den eine amtierende Vertreterin der EZB in dieser Frage je formuliert hat.
The alternative, allowing fiscal and financial dominance to quietly erode the space for monetary policy amid blurred mandates, would progressively hollow out in
die Alternative wäre, zuzulassen, dass Fiscal Dominance und Financial Dominance den Spielraum der Geldpolitik leise aushöhlen, während die Mandate verschwimmen. Das würde die Unabhängigkeit Schritt für Schritt entkernen und am Ende zu höherer Inflation und niedrigerem Wachstum führen. Das verlangt von den Regierungen, die öffentlichen Finanzen auf einen wirklich nachhaltigen Pfad zu bringen. Es verlangt von den Aufsichtsbehörden, dem Druck zu widerstehen, die nach 2008 geschaffene Finanzarchitektur abzubauen. Und es verlangt von den Notenbanken selbst die Disziplin, fest innerhalb ihrer Mandate zu bleiben.
To resist pressure to dismantle the post-2008 financial architecture. And it also requires discipline on the side of central banks, to firmly remain within their mandates.
Wir lernen also, wer Fiscal Dominance und Financial Dominance zulässt, der höhlt letztlich den Spielraum der Geldpolitik aus, weshalb es nicht mehr möglich ist, entsprechend gegen Inflationstendenzen vorzugehen. Frau Schnabel hat es natürlich vor allem gesagt mit Blick auf die USA. Es gilt aber, wie ich finde, durchaus auch in Europa. Stichwort Frankreich. Passend dazu hat Mario Draghi am letzten Donnerstag in Aachen den Karlspreis entgegengenommen, letztlich für sein Whatever It Takes. Er hat damals die Eurozone gerettet und wird dafür mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Nur, wir müssen auch anerkennen, dass Mario Draghi damit erst eine Situation geschaffen hat, die dazu geführt hat, dass die Staatsschulden weiter gestiegen sind. Er hat die Risikoprämien im Euroraum praktisch abgeschafft und seine Nachfolgerin, die Französin Christine Lagarde, hat die Politik fortgeführt. Und ich bin fest davon überzeugt, ihr Nachfolger, egal wer es sein wird, wird die Politik erst recht fortführen. Das heißt, die Politik der Notenbank fördert die Verschuldung der Staaten, gibt einen klaren Anreiz und fördert, das werden wir gleich noch sehen, auch sonst die Verschuldung im Finanzsystem, was dazu führt, dass eher Spielraum, um ernsthaft Inflation bekämpfen zu können, immer kleiner wird.
Wer aktiv tradet, weiß, nicht nur die Entscheidung zählt, sondern wie der Trade am Ende wirklich im Markt ankommt. Genau da liegen auch die Unterschiede bei Ausführung, Liquidität und bei der Frage, wie nah sie eigentlich wirklich am Markt sind. Und genau dafür gibt es TradeGate Direct. Die App richtet sich an erfahrene Trader und aktive Privatanleger, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und professionelle Handelsstandards legen. Sie handeln dort direkt an der TradeGate BSX, also ohne zusätzliche Umwege, und profitieren von hoher Ausführungsqualität, starker Liquidität und langen Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Spannend ist auch, hinter TradeGate Direct steht die TradeGate AG, ein Finanzmarktakteur mit über 30 Jahren Erfahrung, also keine Marketing-Story, sondern echte Börsenexpertise. Als Market Specialist an der TradeGate BSX, die übrigens als Deutschlands fairste Börse ausgezeichnet wurde, bietet die TradeGate AG höchste Liquidität für alle Handelsteilnehmer. Privatanleger profitieren hier von engen Spreads, fairen Preisen, Echtzeitdaten, intelligenten Ordertypen und schnellen Ausführungen bei einer Auswahl von über 7.000 handelbaren Aktien, 4.000 ETPs und tausenden Mini-Futures. Der Börsenhandel ist dauerhaft kostenfrei. Es gibt weder Börsengebühren noch Order- oder Depotgebühren, wobei natürlich wie bei allen anderen auch marktübliche Spreads anfallen können. Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf saubere und gebührenfreie Umsetzung legen, dann schauen Sie sich TradeGate Direct mal an. Mehr Infos unter tradegate.direct.
Wir Wir haben gesehen, sowohl die EZB wie auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich sieht Risiken fürs Finanzsystem aus zwei Faktoren. Zum einen aus der hohen Staatsverschuldung und zum anderen aufgrund der Finanzierung der Staaten durch kurzfristige Finanzteilnehmer plus durch eine zunehmende Instabilität des Finanzsystems, so es zu sehr dereguliert wird. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich zur Verschuldung der Realwirtschaft. Und das ist ein neuer Aspekt, der aufgebracht wurde durch eine Studie, die im Februar 2026 erschienen ist. Titel der Studie: Indebted Supply and Monetary Policy. Und die ist hochspannend, denn sie zeigt auf, dass auch die Verschuldung der Realwirtschaft eine Rolle spielt, wenn es darum geht, ob Geldpolitik noch wirkungsvoll Inflation bekämpfen kann. Das Papier selbst ist natürlich wie immer verlinkt, aber ich will hier daraus zitieren und erklären, wie die Autoren den Mechanismus sehen. Startpunkt ist die klassische Phillips-Kurve. Vielleicht kurz zur Erinnerung, was die Phillips-Kurve ist. Ursprünglich wurde sie 1958 von Alban Phillips entwickelt, um einen Zusammenhang zwischen Nominallohnsteigerungen und Arbeitslosigkeit aufzuzeigen. 1960 erweiterten Samuelson und Solow das Modell, um einen Zusammenhang zwischen Preisinflation und Arbeitslosigkeit herzustellen. Die Kurve ist im Prinzip gebogen. Es gibt einen abwärts geneigten Verlauf und bei hoher Nachfrage sinkt die Arbeitslosigkeit, aber die Inflation beginnt zu steigen. Wenn man dann weiter Nachfrage steigert, hat man wenig Arbeitslosigkeitseffekt, einfach deshalb, weil man es Vollbeschäftigung nähert, und die Inflation steigt entsprechend stärker. Langfristig verläuft diese Kurve vertikal bei der sogenannten natürlichen Arbeitslosenquote. Das heißt, sobald ich quasi einen optimalen Beschäftigungsgrad erreicht habe, führt eben die Mehrnachfrage nur noch zur Inflation. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ich Inflation nur dann senken kann, indem ich die Arbeitslosigkeit steigere und so sich dann die Inflationserwartungen anpassen. Das ist im Prinzip das Modell. Tiefe Inflation, etwas höhere Arbeitslosigkeit, sobald die Inflation anzieht, vielleicht weniger Arbeitslosigkeit, aber eben dann inflationäre Tendenzen. Das Ganze führte damals übrigens zu der Aussage von Helmut Schmidt, der einmal meinte, er hätte lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Die 1970er Jahre haben dann aber gezeigt, dass man beides haben kann, nämlich hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit, die berühmte Stagflation. Soweit vielleicht ganz kurz zur Historie dieses Modells. Die Phillips-Kurve findet trotzdem auch heute noch in der Wirtschaftswissenschaft Anwendung, weil der Grundzusammenhang nicht von der Hand zu weisen ist. Die Aussage ist also ganz klar. Wenn eine Notenbank Inflation bekämpft, muss sie Nachfrage dämpfen. Die Zinssteigerung soll ja dazu führen, dass weniger nachgefragt wird. Beispielsweise, wenn die Zinsen höher sind, dann kauft man sich weniger ein Auto, weil man im Zweifelsfall dafür einen Kredit aufnehmen muss. Die Privathaushalte kaufen also weniger, fragen weniger nach und deshalb führt es dann auch entsprechend zu einem Rückgang der Inflationsrate. Die Frage ist nur, ob das wirklich immer gilt. Und es gab schon immer Kritik an diesem Modell, so bereits in den 70er Jahren, wie ich gerade gesagt habe, wo wir beides hatten. Aber in der Studie zeigen sich sehr interessante Einsichten. Die Studie blickt nämlich auf die Phillips-Kurve und zeigt dann, dass Unternehmen sich unter Umständen anders verhalten als in der Theorie erwartet.
Wir zeigen, dass die Phillips-Kurve einen Knick aufweist, wenn Unternehmen stark verschuldet sind. Bei niedrigen Zinsen verfügen die Unternehmen noch über ausreichend verpfändbares Einkommen oder ihre Vermögenswerte weisen einen hinreichenden Beleihungswert auf, um in vollem Umfang zu produzieren. Hohe Zinsen hingegen zwingen verschuldete Unternehmen dazu, ihre Produktion als Reaktion auf bindende finanzielle Beschränkungen zurückzufahren. Die geknickte Phillips-Kurve führt zu finanzieller Dominanz. Die bestehende Unternehmensverschuldung verschlechtert den Zielkonflikt zwischen Inflation und Output, dem sich die Zentralbank gegenüber sieht, und verstärkt die Kosten inflatorischer Tendenzen, die aus positiven Nachfrageschocks oder negativen Angebotsschocks resultieren. Die Aufrechterhaltung des Outputs auf seinem Potenzialniveau geht zulasten einer hohen Inflation, während die Eindämmung der Inflation eine gravierende Kontraktion des Outputs erfordert. In unserem Modell wirken Zinserhöhungen weiterhin kontraktiver Natur, da ihr Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach wie vor ihren Einfluss auf das gesamtwirtschaftliche Angebot überwiegt. Wir zeigen jedoch, dass eine höhere Last durch ausstehende Unternehmensschulden impliziert, dass ein höheres Leitzinsniveau und somit eine stärkere Kontraktion des Outputs erforderlich ist, um die Output-Lücke zu schließen und Preisstabilität zu gewährleisten.
Das hat erhebliche Wirkungen.
Im Gegensatz zur fiskalischen Dominanz, bei der die Beschränkung von der Staatsverschuldung ausgeht und typischerweise voraussetzt, dass die Zentralbank die staatliche Solvenz in ihre Entscheidungen einbezieht, entfaltet die finanzielle Dominanz ihre Wirkung über den klassischen Zielkonflikt zwischen Inflation und Output. Der Verschuldungsgrad der Unternehmen beeinflusst unmittelbar das natürliche Produktionspotenzial und somit die Phillips-Kurve, mit der sich die politischen Entscheidungsträger konfrontiert sehen.
Und wie funktioniert das jetzt konkret?
Unsere Analyse identifiziert zwei unterschiedliche Kanäle, über die die Verschuldung von Unternehmen die Geldpolitik einschränkt, mit zwei entsprechenden politischen Implikationen. Erstens führt die ausstehende Unternehmensverschuldung im Nachhinein dazu, dass das Gesamtangebot auf den Leitzins reagiert. Bei hoher Verschuldung zwingt eine restriktive Geldpolitik finanzschwache Unternehmen zu Produktionskürzungen, wodurch Angebot und Nachfrage sinken. Zweitens beeinflusst die Geldpolitik ex ante die Kapitalstrukturentscheidungen von Unternehmen durch ein Markt-Timing-Motiv. Wenn eine geldpolitische Lockerung die Fremdkapitalkosten im Verhältnis zum Eigenkapital überproportional senkt, erhöhen Unternehmen optimalerweise ihren Verschuldungsgrad, was die zukünftigen Angebotsengpässe verschärft. Dadurch wird die zukünftige natürliche Produktion von der aktuellen Politik abhängig, wodurch ein neuer intertemporaler Zielkonflikt entsteht.
Die Notenbank ist also selbst daran schuld, dass die Unternehmen sich zu hoch verschulden und damit ihre künftige Handlungsfähigkeit einschränken. Das Ganze ist hochspannend und hochrelevant, wie ich nachher nochmal erklären werde nach dem Interview. Einfach deshalb, weil wir es innerhalb der Eurozone mit sehr unterschiedlichen Schuldenständen zu tun haben. Und zwar nicht nur, was die Staatsschulden betrifft, sondern vor allem auch, was die Unternehmensschulden betrifft. Bevor wir dazu kommen, spreche ich aber mit einem der Autoren des Papers, mit Guillaume Plantin. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Guillaume Plantin kommen, noch dieser Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Wenn Sie weiter zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen auf dem Laufenden sein möchten, finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven zurzeit ein H+-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro könntest du das Handelsblatt für 4 Wochen lang mal ausprobieren. Den Link und weitere Informationen finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Guillaume Plantin.
Guillaume Plantin lehrt Wirtschaftswissenschaften am Institut d'études politiques de Paris, auch bekannt als Sciences Po. Er forscht zu den Determinanten der Finanzstabilität und zur Geldpolitik. Seine Arbeiten werden im American Economic Review, im Journal of Finance, im Review of Financial Studies, im Review of Economic Studies und in anderen Fachzeitschriften sowie in einer Reihe praxisorientierter Fachzeitschriften veröffentlicht. Im Jahr 2015 belegte sein Artikel Shadow Banking and Bank Capital Regulation den 2. Platz beim Best Paper Award der Review of Financial Studies. Außerdem hat er bisher 2 Bücher veröffentlicht, Risk Theory and Reinsurance und When Insurers Go Bust, an Economic Analysis of the Ryland Design of Prudential Regulation. Zuletzt war Guillaume Plantin zum Thema Fiscal Dominance in Folge 240 hier zu Gast.
Vor 2 Jahren habe ich mit Guillaume Plantin übrigens über Fiscal Dominance gesprochen und er hat damals das gesagt, was bereits viele dachten, dass die EZB dauerhaft zu einer lockeren Geldpolitik gezwungen wäre, einfach deshalb, weil Frankreich, Italien und andere Euro-Staaten das Inflationsziel nicht mehr aushalten können. Sie können die hohen Zinsen, die erforderlich wären, um die Inflation zu bekämpfen, schlichtweg nicht bezahlen. Und heute sprechen wir nun über den nächsten Schritt seiner Argumentation und über die Inflation, die im April 2026 in der Eurozone bereits wieder auf 3% gestiegen ist. Wie immer bei englischsprachigen Interviews kommen jetzt die Highlights und am Ende des Podcasts dann das ganze Gespräch im Original. Zunächst stellt Guillaume Plantin fest, dass er pessimistischer ist als vor 2 Jahren, denn das Schuldenniveau ist noch schlimmer geworden.
Yes, basically I don't see how we can get away with it. People who agree with me have been wrong so far.
Im Grunde sehe ich nicht, wie wir aus dieser Situation herauskommen. Diejenigen, die meine Position teilen, haben es ja falsch gelegen. Bei der Corona-Inflation gab es sicherlich eine fiskalische Komponente, aber zugegebenermaßen hatte vieles auch mit den vorübergehenden Lieferkettenproblemen zu tun. Aber wenn ich sehe, wie die Verschuldung weltweit gewachsen ist, und das in Verbindung mit einer enormen Ausweitung der Notenbankbilanzen, weil ein großer Teil dieser Schulden gar nicht mehr vom privaten Sektor gehalten wird, sondern von den Notenbanken, dann sind die öffentlichen Verbindlichkeiten, die in der Hand des Publikums sind, faktisch Notenbankgeld. Warum das bisher nicht so inflationär gewirkt hat, wie Menschen wie ich es erwartet hätten? Ich gebe ehrlich zu, ich weiß es nicht.
So far, I'll be honest, I don't know.
Und daraus folgt die Schlussfolgerung, man kann eben die Inflation nicht mehr optimal bekämpfen.
So, if you really want to stimulate the economy,
wenn die Notenbank wirklich die Wirtschaft stimulieren wollte, etwa weil die Inflation unter dem Ziel liegt und man eigentlich auf 2% hinarbeiten will, dann müsste sie die Zinsen drastisch senken. Denn die Menschen wissen, dass finanzielle Instabilität eine düstere Zukunft schafft. Und mit dieser Politik schafft man genau diese düstere Zukunft. Wenn die Unternehmen hochverschuldet sind, dann verschiebt sich der Trade-off zwischen Inflation und Output dramatisch. Man kann die letzte Meile nicht mehr gehen. Es ist sogar optimal, die letzte Meile nicht zu gehen, weil man zu viel an Wirtschaftsleistung verlieren würde, um das Inflationsziel zu erreichen. Es ist besser, bei 3% zu bleiben, auch wenn man dabei eine Wahl verlieren könnte. Aber bei einer Rezession würde man sie auch verlieren.
Die niedrigen Zinsen selbst sind natürlich krisenverstärkend. Einfach deshalb, weil sie Verschuldung ermuntern. Und damit wird die Geldpolitik quasi zu einem Problemverursacher, welches sie hinterher selbst nicht mehr lösen kann.
Sobald man das verstanden hat, sieht man einen interessanten Effekt. Wenn die Notenbank heute die Nachfrage stimuliert, sind die Unternehmen, die heute produzieren, zufrieden, weil die Zinsen niedrig sind. Aber sie erkennen auch, Schulden sind im Vergleich zum Eigenkapital gerade ausgesprochen billig. Also entscheiden sie, rational mehr Schulden aufzunehmen, selbst wenn sie wissen, dass sie damit fragiler werden, anfälliger werden, falls die Notenbank später doch straffen sollte. Das ist ein rationaler Tausch. Ich tausche zukünftige finanzielle Flexibilität gegen niedrigere Kapitalkosten heute. Im Grunde tausche ich meinen zukünftigen Wert gegen den Zinssatz, mit dem ich ihn diskontiere. Wenn dieser Zins niedrig ist, nehme ich viel Hebel auf.
Die Aktionen der Geldpolitik heute bestimmen damit im Prinzip die Geldpolitik von morgen.
Wenn der durchschnittliche Konsument sieht, dass bei niedrigen Zinsen alle Unternehmen massiv Schulden aufnehmen, um eigene Aktien zurückzukaufen und dadurch anfälliger werden, dann erwartet er, dass das die zukünftige Wirtschaftsleistung und das zukünftige Einkommen beeinträchtigen wird. Es baut sich finanzielle Fragilität auf. Also wird er weniger konsumieren, obwohl die Zinsen niedrig sind. Das schafft ein Sparmotiv, weil man erwartet, dass schlechte Zeiten wahrscheinlicher werden, wenn man sieht, dass die Leute bei niedrigen Zinsen verrückte Dinge mit ihrem Hebel machen. Und damit schließt sich der Kreis. Die heutige Geldpolitik bestimmt die Geldpolitik von morgen. Denn die Lockerung von heute beeinflusst die zukünftige Verschuldung und die wiederum beeinflusst die zukünftige Geldpolitik.
Die US-Notenbank Fed kann ihre Bilanz nicht mehr verkleinern, weil die Hedgefonds bereits die Staatsschulden haben und damit die US-Notenbank Fed als Geisel nehmen. Das ist sicherlich eine sehr starke Aussage.
My view is that now the marginal holder of US debt is not a long-term investor who tries to match long-term cash flows like a pension fund. It's a hedge fund doing rollovers in the repo market, doing basis trades.
Aus meiner Sicht ist der marginale Käufer amerikanischer Staatsanleihen heute kein langfristiger Investor mehr, kein Pensionsfonds, der seine Verbindlichkeiten mit Anleihen abdeckt. Es ist ein Hedgefonds, der im Repo-Markt rollt und mit einem Hebel von 1 zu 100 kauft. Diese Akteure tragen ein enormes Liquiditätsrisiko. Die wahren ökonomischen Kosten dieses Risikos müssten sich in viel höheren Zinsen widerspiegeln. Aber die Notenbank, und übrigens macht die Bank of England dasselbe, senkt dieses Risiko, indem sie genug kauft, damit der Repo-Markt funktioniert. Wenn die Federal Reserve die kurzfristigen Zinsen dort haben will, wo sie sie haben will, dann braucht sie eine riesige Bilanz und muss viel Schuld aufkaufen. Das ist genau der Punkt, an dem Fiscal Dominance und Financial Dominance zusammenkommen.
Federal Reserve wants to control the interest rates and the effective short-term interest rate be where it wants them to be. It needs to have a huge balance sheet and to buy a lot of debt. So that's the conjunction of fiscal and financial dominance, if you want.
Und dann kommen wir zu den Stablecoins. Stablecoins könnten in der Tat ein Ausweg sein, um die Finanzierung des US-Staates zu sichern.
That's an idea in economics that's not mine that I find interesting is that the connection between
Es gibt eine Idee in der Ökonomie. Die Verbindung zwischen Fiscal Dominance und Financial Dominance besteht darin, dass der Staat den Finanzsektor als Geisel nimmt. Er stopft den Finanzsektor mit Staatsschuld voll. Und selbst wenn man sich um die Souveränität des Staates an sich nicht kümmert, wenn man sich aus gründlich genannt habe, um Financial Dominance sorgt, dann wird die Notenbank gezwungen sein, viel Staatsschuld auf ihre Bilanz zu nehmen. Interessant am amerikanischen Fall ist, das Treasury versucht jetzt, den Aufstieg der Stablecoins als Halter von Staatsschuld zu fördern. Es sieht so aus, als hätten die Verantwortlichen verstanden, dass jemand all diese Schuld halten muss, weil die hochgehebelten Hedgefonds nicht das gesamte Volumen der ausgegebenen und der noch auszugebenden Schulden tragen können.
Und kommen wir nochmal zurück zu Europa. Er sieht, dass natürlich Frankreich und Deutschland sich immer weiter auseinanderentwickeln. Und die EZB-Politik damit letztlich die Eurozone weiter auseinandertreibt, statt sie zusammenzuführen.
Absolutely. I mean, you nailed it. It's exactly that.
Absolut, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Wenn ein Land, wir nehmen mal Frankreich, ein stärker verschuldetes Angebot hat als ein anderes, dann steht die Notenbank selbst bei identischen Nachfrageschocks vor einem Dilemma. Ich rede hier nicht einmal von asymmetrischen Nachfrageschocks, die in Währungsunionen ohnehin ein Problem sind. Die Situation ist, man muss eine schwere Rezession in Frankreich mit drastisch höheren Grenzkosten und finanziell bedrohten Unternehmen abwägen gegen massive Überhitzung und Inflation in Deutschland. Das führt direkt zur Frage der Kapitalmarktunion und der Segmentierung des Finanzsektors. Wenn wir paneuropäische Banken hätten, wäre das Problem kleiner.
The financial sector and the banking sector is, right? Because if you had only pan-European banks, that would be less of an issue.
Zum Schluss habe ich Guillaume Platin gefragt, woran er denn arbeitet als nächstes, weil er ja offensichtlich interessante Studien macht. Und er meinte, er möchte sich viel grundlegender der Frage widmen, was Geld eigentlich ausmacht, wo das Vertrauen in Geld herkommt.
I'm working on more theoretical stuff and the role of money.
Ich arbeite gerade an theoretischeren Fragen und an der Rolle des Geldes, denn in einer Welt, in der wir Grundfragen wieder neu stellen, warum sind eigentlich Staaten für das Geld zuständig, können wir ihnen wirklich vertrauen? Sie sehen ja, was Fiscal Dominance bedeutet. Früher gab es eine Phase des Free Banking. Natürlich gab es Krisen, aber sie waren nicht so schlimm. Diesmal ist es anders. Wir haben die Blockchain-Technologie, wir könnten privates Geld haben. Das sind alles sehr grundlegende Fragen. Warum benutzen wir überhaupt Geld? Im Übrigen halte ich Staaten nach wie vor für die besseren Geldemittenten als private Akteure. Ich bevorzuge eine zentrale digitale Währungseinheit der Notenbank gegenüber dem freien Markt der Stablecoins.
Every solution has its cost, but I prefer a central bank digital currency to letting whoever wants issue stablecoins. Personally, I think it's more likely to work and less likely to be problematic.
Bei letzterem würde ich ihm nicht zustimmen. Ich bin kein Fan einer großen zentralen digitalen Währungseinheit. Aber dazu spreche ich dann mit ihm, sobald er seine nächste Studie dazu vorlegt. Soweit die Auszüge aus meinem Gespräch mit Guillaume Platin. Was ist das Fazit? Offensichtlich hat die Geldpolitik ein Problem. Sie ist nicht mehr so wirksam, wie sie sein sollte. Wir werden uns deshalb strukturell auf höhere Inflationsraten einstellen müssen. Besonders groß ist das Problem in Europa. Und wie immer ist das Problem ungleich verteilt. Wir wissen, dass die Staaten sehr unterschiedlich verschuldet sind. Hinzu kommt aber auch, dass die Nicht-Finanzunternehmen ebenfalls sehr unterschiedlich hoch verschuldet sind. Laut Daten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich liegt die Verschuldung der Nicht-Finanzunternehmen in Frankreich bei 155% des Bruttoinlandsprodukts, in Belgien bei 118%, in Deutschland bei 90% und in Italien bei nur 58%. Das unterstreicht erneut meinen immer wieder gemachten Punkt, dass Italien nur ein Staatsschuldenproblem hat. Die Staatsschulden liegen ungefähr bei 140% des BIP, dieses Problem aber problemlos lösen könnte, indem es eben einen Teil der Schulden auf den Privatsektor verlagert. Frankreich ist offensichtlich der Schuldenkönig Europas. Es hat nicht nur 118% Staatsschulden vom BIP, sondern auch die höchste Unternehmensverschuldung. Und daraus folgt dann das, was Guillaume Plantin im Gespräch gesagt hat, was die EZB aber nie sagen wird, aber auf Dauer nicht wird verbergen können. Wir haben zum einen die fiskalische Dominanz schon, wir haben aber auch die finanzielle Dominanz. Eine Zinsstraffung, die Inflation auf 2% drücken würde, würde Frankreich vermutlich in eine schwere Rezession stürzen, Italien in eine Schuldenkrise und das ganze Bankensystem einer Stresssituation aussetzen. Deutschland könnte relativ unbeschadet daraus hervorgehen, aber vergessen wir nicht, wir haben bereits jetzt schon eine sehr geringe Flughöhe. Die Währungsunion, das sieht man hier nochmal deutlich, divergiert, sie konvergiert nicht. Und damit ist 3% Inflation faktisch die neue 2. Nicht als Ziel, sondern als faktische Toleranzgrenze. Realzinsen werden länger negativ bleiben und die Sparer in Deutschland, die ja leider eine Präferenz dafür haben, ihr Geld auf dem Konto, im Sparbuch oder in der Lebensversicherung anzulegen, die werden dafür bezahlen, dass das Eurosystem eben noch eine Weile zusammenhält. In den USA wird der Konflikt offen ausgetragen. In Europa läuft er leiser, aber das ist kein Vorteil. Die Unabhängigkeit der EZB ist auch hier bereits Geschichte, spätestens seitdem Mario Draghi, der Karlspreisträger, den Euro gerettet hat, was er getan hat, aber die Grundlage gelegen hat für die fiskalische und finanzielle Dominanz. Soweit meine Gedanken für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback und Kritik und Anregungen. Ich möchte an der Stelle auch gleich alle Ärzte grüßen, die mir geschrieben haben nach der Folge zum Thema Gesundheit. Ich freue mich sehr, dass ich auch in Krankenhäusern und Arztpraxen gehört werde. Ich freue mich über die Kritik. Es gab auch einiges Lob. Und ich habe auch verstanden, dass der Wunsch da ist, dass ich mal einen Facharzt und vielleicht auch mal einen niedergelassenen Arzt einlade und mit ihm über die, die wirtschaftlichen Anreize in der Praxis zu sprechen. Das ist hochinteressant. Ich werde darüber nachdenken und werde mal schauen, mit wem ich da am besten spreche. Sie sehen, Feedback wird gelesen. Ich kann Ihnen aber allen leider nicht immer individuell antworten. Bleibt mir, Ihnen ganz herzlich zu danken, wie gesagt. Am Mittwoch gibt es einen Refresh. Am Sonntag gibt es eine neue Folge. Und jetzt im Anschluss gibt es das ganze Interview mit Guillaume Plantin im Original. Viel Spaß damit.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Guillaume, it's a great pleasure to welcome you again into my podcast.
Hi, thanks for having me here.
You know, last time we spoke about financial repression or fiscal dominance. Actually, we spoke about fiscal dominance. Basically, the theory saying that the higher the debt level, the more the pressure on the central bank to not look for inflation targets, but rather look for fiscal sustainability of the budget. Now, 2 years later, and you are still in Paris, you're still in France, and I think France is still running deficits. So, have you been proven wrong? You know, is it possible to run deficits in France forever and there's no issue?
That's a pretty good question, actually. I'm a bit surprised, based on my work and other people's work. Let me put the US aside, because there's been lots of other facts, changes in policy since 2024. I'm a bit surprised that it's been, in a sense, so easy to bring inflation back to close to target. At target, pretty much in the Eurozone, on target, pretty much in the Eurozone, actually, without a recession, basically, without such a big loss in output. And I'm a bit surprised by how much markets still like a number of developed countries that like the French one, but also the American ones. So yeah, I was more pessimistic when we talked 2 years ago compared with what happened now. But I think when we talked 2 years ago, I mentioned that we have to be very humble when we think about inflation, because there are many, many ways to think about it, understand it. And the kind of, so I was humble, I think, the kind of phenomenons I mentioned when I talked about fiscal dominance, and I mentioned when I talk about financial dominance today, can take longer to unfold and arise in practice than in our models, where whether we want it or not, we still be brainwashed by our assumptions that people understand the world they live in much better than they do in practice. And things like inflation can We know that from history that it can take off much later than Terry has predicted, but then it can be much difficult to put the toothpaste back in the tube than Terry predicted.
But basically you would say, well, you know, it's too early to say it's been wrong. You basically say we are continue to be on the path towards fiscal dominance in a certain sense.
Yeah, well, I think if you want, still need to make progress on the theory, understand when it is that excessive, very aggressive fiscal expansion is inflationary or not. I would say that the case of the US is a little stronger than the European case, because even though inflation has gone down to, of course, there's a confounding factor of the tariff policy, etc., but even though inflation has come down below 3% fairly quickly, this last mile seemed pretty hard to reach, right?
Mm-hmm.
The US has been significantly above target since 2021. So that's 5 years we were above target. I think it's the same for the UK. So I would say that the theory is not rejected all over. Inflation in the Eurozone has decreased more quickly, despite the stronger impact of the Ukraine invasion. I would highlight that if you look at the UK, if you look at the US, there's still some suspicion that it's not only COVID, it was hard to go back to target because these economies are still not there.
And we see it with Donald Trump now pushing for lower interest rates and being very frank and very open in doing it. And I would also assume in Europe also, finance ministers wouldn't be so unhappy if inflation rates were higher.
Yeah. I have one funny anecdote. The paper I talked about on fiscal dominance that was published in 23 or 24, my other co-authors insisted that we put a paragraph in which the punishment to a central banker who would not accommodate fiscal policy was not a cost of default, but was that it would be removed and replaced by a crony of the executive. And I told my co-authors, no, but we're talking about developed countries. That never happens. That will not be reasonable.
You see it happens. But then you said, well, it might not only be the case that governments basically put pressure on the central banks, but you now come up with a new paper saying basically an adapted corporate sector can also put pressure on central banks. So when I found it interesting, because we have to elaborate on what you really did in your research, but I would say, well, if you look back at the financial crisis, we had an indebted private sector and we had a high leverage financial sector. And basically the alternative was we rescue or we run the risk of another Great Depression. So we went for rescuing. And would you basically say it's the same case also with corporates in general? So high debt levels of corporates leads to basically a situation where the private sector can blackmail the central bank into rescue measures?
You're right that there's a strong connection between the two topics. My research over the previous years with various co-authors has been trying to address the following question. How does it affect monetary policy when there's a lot of debt in the economy? So fiscal dominance, it's a lot of public debt. Financial dominance, it's a lot of private debt. For simplicity, today I won't separate the debt of financial institutions and that of corporations. I'll just think of a big productive sector. Like think of a world with no banks where firms issue only bonds for simplicity. And so in fact, it's almost to some extent a simpler problem, because when you think about where does fiscal dominance come from, I think I insisted on that last time. A central fact you need to take into account to get that central bank will be willing to help the government at the cost of letting inflation drift is that the central bank has to care about sovereign default. And then that raises lots of complicated questions. So, of course, Mario Draghi cared about Italy being distressed because there was the risk of the Eurozone just disappearing, Italy leaving the Eurozone. Obviously, if the U.S. were to default, there would be lots of impact on output and financial stability. So I'm not saying it's an unreasonable assumption to make, but the channels through which central bank cares about default and why is default worse than inflation, which is also a form of default, high inflation. When you start thinking about that, it makes your head spin a little bit. That's very, very complicated, many phenomena. If you think of corporate debt, it's much simpler. What happens if productive sector has a lot of debt? What happens if there are inflationary forces and you want to cool off demand aggregate demand, as we do in textbook, as central bankers think they do. You want to reduce aggregate demand by raising the interest rate.
Mm-hmm.
Well, you will reduce aggregate demand, but you will also create financial distress for the most indebted, the companies. And companies, in practice, they face liquidity shocks. They need to adapt their project. They need to adapt their capital. They always have expenditures that they need to incur on short notice using debt to be able to produce.
Mm-hmm.
And in a sense, it's an old idea. It's called the working capital theory of monetary transmission. It's an old idea that we revisit a bit and update a bit. I'll tell you how. The interest rate is also, at least in the short run, in the cost function of firms, because higher interest rates means that for the part of their expenditures that they cannot finance with their sales because there's a production cycle, they need to borrow to fund these expenditures before they sell their products. They can do that with trade credit, but it's not enough and it's very expensive. If you raise the interest rate, you raise the cost of firms.
Of course, of course. And then they can less invest less, and they can also put less into R&D. I saw a study that high interest rates lead to less R&D spending.
Yeah. So now there are two effects if you raise the interest rate. Demand goes down. And if that was the only effect, like in textbook macro without firms being indebted, then that would bring output to the natural level where there is no inflation, right?
Mm-hmm.
Demand was too high. You raised there was inflation because firms could not, because firms would raise their prices in order to meet that demand. If you raise the interest rate, you reduce the aggregate demand up to the level where inflation is stable. But now if you do two things when you raise the interest rate, you reduce demand, but you also increase the marginal cost of firms.
So in theory, your monetary policy should be more effective.
No, the other way around. So if households have debt,
mm-hmm.
if you raise the interest rate, policy is more effective because the effect on demand will be more important. Households will consume even less because they are more indebted.
Mm-hmm.
Now, if the households have no debt, for simplicity, and firms have debt,
mm-hmm.
you make monetary policy less effective because you reduce the demand, the quantity that people want to produce, and that should reduce the output and therefore the cost and therefore inflation. But if on the other hand, you increase the unit cost of firms because interest rate is higher, right? If you think that interest rate is part of the cost because firms have to borrow for part of their inputs,
mm-hmm.
then on one hand, you reduce demand. But on the other hand, you reduce also the supply curve. It's more expensive for the firm to produce one given unit, one given widget.
Mm-hmm.
And so it's going to take a much bigger reduction in output to bring inflation back to zero.
Okay.
Basically, because since each time you reduce demand, you make the cost of meeting that demand more costly for higher for firms because the interest rate is higher. If you want inflation to be zero, you need a big reduction in demand. And so in this simple phenomenon gives you a bit of a theory of why the last mile is hard to reach, because you can raise the interest rates up to the point at which firms or banks or non-banks that have private credit are not distressed. So by raising the rates until that level, you reduce demand and you don't affect firms' cost. But let's say if you go above the level at which inflation has gone down to 3% and you want to go all the way to 2%,
mm-hmm.
maybe then you start hurting the productive sector, create financial distress, and increase their cost. And this time, it's going to be much harder to reach this last mile because the output loss that you need to manufacture by tightening monetary policy, the output loss that you get by tightening to get to 2%, to get from 3 to 2, will be much higher than the output loss that took you from 4 to 3. Right?
Yeah.
Because the financial costs are nonlinear. There's a level up to which firms can withstand an increase in interest rates because they're careful when they thought about their leverage before. They thought, we want to be able to withstand rates up to 4%.
Uh-huh.
But 6%, you know, we have to live with it because that is cheap. So we want to take on leverage. And so there's a very natural theory in a sense, much simpler than fiscal dominance, saying, yeah, there's a level at which if you raise the rate, you will not only contract demand, but you will also shift the supply curve because you will make it
more expensive.
More expensive for firms to produce because of financial cost, because some of them will not have the debt capacity to invest in what makes them remain productive. And so there's a last mile where you lose a lot of output to reach inflation. And in fact, we find that in our in a simple calibration of the model, I mean, it's a simple model, so it's a bit back of the envelope, but we find that even if the central bank has a pure standard textbook output inflation trade-off, trading off being the output gap and the inflation target, we find that if firms have a lot of debt,
mm-hmm.
then it can be optimal to let inflation drift above 2% because this last mile will be too costly for society.
But I could have said, first of all, the corporate sector should be not on flexible interest rates. It should be on fixed interest rates. So I would have assumed that an interest rate rise is not immediately leading to higher costs because it takes time. I would have assumed high interest rates lead to immediate reduction in demand, but not so much in this cost up because the costs don't go up first. So that would be my first challenge. The second challenge is if you really go higher and you've got a very high indebted, highly leveraged corporate sector, you could say, then it doesn't come down to profitability, but just to liquidity. So basically, corporates being willing to sell even below cost just to get the liquidity in order to continue the debt services. So I just challenge because I think, you know, this would have been intuitively what I would have expected. Time lag and liquidity comes before profit.
So that's two very good points. First, you're absolutely right that the details of the impact of the broad mechanism I'm describing will depend not only on the level, but also of the structure of corporate debt. So for example, in Europe, you have a lot of bank debt with variable rate. In the US, you have more bonds with fixed rates. So maybe the effect is stronger in the US. Stronger when the rates are variable, when there's bank debt.
Mm-hmm.
But even if you have long-term bonds and the rates are fixed, it's still going to be the case that if you have a liquidity shock,
mm-hmm.
if you borrow against collateral, if you have a liquidity shock and you need to issue new debt, then the value against which you can borrow will still be lower because the present value of the future cash flow that are unencumbered, that you haven't borrowed against yet, is still lower. You're absolutely right that fixed rate dampen the mechanism I described in principle relative to variable rate, but it does not eliminate them. And actually, even in the US, where we have more bonds or more fixed rates, we find some support for the mechanism I described in the data. We find that in sectors in which, in the presence of tightening monetary policy shock, when monetary policy is tighter than people expected, it's hard to measure. There are millions of ways of measuring that. People disagree about that, but let's spare you the details. When there are tightening shocks, it's the sectors that are the most indebted tend to are more inflationary, tend to raise their prices more or decrease them less, even though their demand is lower. So it's not a demand effect. So even with fixed rates, the collateral effect, I mean, at least in the data, we find effects consistent with the mechanism I described, which is that when supply is indebted, monetary policy tightening has an adverse, makes the effect on demand less potent because it partially offsets it. And your other point was, how should firm behave? So our model is simple. We use the standard assumption, which is like all assumption wrong, but useful because it's reasonably simple, that firms have a constant markup. So there's no firms don't change their pricing strategies.
Uh-huh.
But actually, the view is a bit the opposite from your intuition. If you think of firms being more strategic in their pricing decisions in the face of liquidity shocks, if firms have liquidity needs, they will instead increase their prices one shot at the cost of losing customers. Okay. You can think of the customer base as low prices as an investment in your customer base. And if you really need liquidity, you'll sacrifice your customer base and you'll rip them off right now to be able to face your liquidity shock at the cost of lower productivity in the future.
No, no. We now spoke about the situation where you want to raise interest rates in order to cool down the economy to fight inflation. What's the other situation? We have always had the situation of, you know, the central banks lowering interest rates. And I would have said, you know, in order to push the economy. So does this basically, is it mirror reversed for this case? Or how does it work when we have cheap money? Because I would also assume cheap money could lead to the fact that corporates are over-investing, are over-borrowing, or are over-leveraging because you don't need to invest. You can do stock buybacks or whatsoever to bring up your financial returns. So did you look at this as well?
Yeah, so interestingly, it's the effect you have in mind. That was our initial motivation when we wrote the paper. You know, even if you're not a professional economist, you just read financial newspapers and you see that when there's a perception of a loose monetary policy, firms issue all this debt, sometimes not to invest with it, just to buy back shares or to pay a special dividend, etc. So there has to be an impact. So what's interesting is that it's actually quite asymmetric because the financial dominance I talked about so far in case of interest rate tightening, it's in a sense an exposed financial dominance. It's now. If the central bank tightens now, firms are going to have higher costs now, and it's going to be, and the inflation output trade-off will degrade now. The other way around, in our theory, and that's a theory where I guess we're more innovative, and as a result, we make more innovative assumptions. I try to convince you that they're reasonable. When the other way around, you need to stimulate the economy to push aggregate demand by lowering the interest rate. It has no impact on firms now, but it has impact on the leverage of firms in the future. Okay. And what we invoke to, and I'll tell you how and why, what we invoke to have this effect of current monetary policy on future leverage. By the way, this is important, this long-term effect of monetary policy, because you know that the view is that the standard effect of monetary policy on inflation, deflation, that should be fairly short-lived. People can change their prices very often in modern economies. So we're interested in channels of more persistent impacts of monetary policy. Investment is typically one, right? If the interest rate moves, firms will change their investment and that will affect their productivity in the long run. But we have in this paper, through the interest rate decrease spurring leverage, it's another channel of persistent impact of monetary policy through capital structure. But that's not completely obvious, this idea that I just mentioned, that you will find in the Financial Times or Wall Street Journal, that when interest rates are low, firms issue more debt. Because I'm sure that many of your people who listen to your podcast are sufficiently well-trained financially to have heard about the Modigliani meter theorem.
Of course they are.
Yeah, no matter what the nominal or even the real rate is, it doesn't matter. It should be relevant.
But we also know due to tax and empirical, somehow it seems to work. You know, you buy back your stocks and your EPS goes up and the stock market goes up and everyone thinks you did a great job. In reality, you just did financial engineering.
No, it's not that the Modigliani error result is wrong. It's that the Modigliani error relies on assumptions that are not satisfied in the real world.
Well, welcome to economics.
So we have in our model of this ex-ante financial dominance, I mean, it's the same model as since the beginning, we have this assumption that equity is more expensive than debt, even risk-adjusted. Of course, it's riskier, so there's a higher risk premium, but even risk-adjusted is more expensive because there are issuance costs, because there are informational issues. When you buy very safe debt, it's not the same thing as when you trade equity with very well-informed people. There are plenty of reasons, reasonable reasons, why above and beyond the risk premium, equity is more expensive than debt. What we assume and we find in the data is that this relative cost, this relative price, high price of equity relative to debt is higher in times of monetary easing. So when the Fed is very accommodative, stock prices go up a lot, interest rate on debt go down a lot. So bonds and stocks, everything goes up. But what we're saying and what we're finding in the data is that bonds go up relatively more than equity.
Mm-hmm.
The cost of debt is more sensitive to the interest rate than the cost of equity. Also, there are several frictions we could invoke if we want to go deeper and explain that. But that seems to be borne by the data. And once you have that, you have the interesting effect that if the central bank stimulates demand now, then the firms that produce now, because the interests are low, they're very happy because they are not financially distressed, mm-hmm. like with the ex-post financial dominance I explained before. But firms also realize, well, debt is really cheap relative to equity now. So I think I'm going to take on more leverage because maybe in the future I'll be more fragile if there's some tightening that takes place. But, you know, it's a rational trade-off. I trade off future financial flexibility versus a lower cost of capital now. So in a sense, I trade off my future value versus the rate at which I discount it.
And you're not alone. If your competitor does it, he might make boost his profits today, get more profitable, get more valued in the stock market, might be in a position of taking you over or pushing you out of the market. So isn't it just not the decision on your own, but isn't it also just kind of a herd behavior? Because if everyone is doing this, your competitor is doing this, you have to do it in order to stay in the market.
We don't even have that in the model, but that's a very likely additional force that you could have in practice. And another reason beyond competition, there could be such safety in number, is also that if there are too many to fail, too many to be fragile, the central bank will be even more nervous, right? Because if I'm the only one to go bankrupt tomorrow because the central bank raises the rate, the central bank won't care if I'm not that big. My competitor will supply the product I can't supply. Whereas if we're all in the same shape, then there's going to be a problem. So there's this collective moral hazard problem. You're absolutely right. But you don't even need this. If that becomes relatively cheap today because of accommodative monetary policy, firms rationally will accept to be more fragile tomorrow because they gain a higher overall cost of capital today. It's shareholder value maximization. They're not wrong when they do that from their standpoint. They just don't internalize the impact for the future output inflation trade-off. But then it's more difficult to stimulate the economy. That's one more round in the model that relies more on everybody's rationality. Maybe some people will be skeptical, but it's still easy to understand. If the representative consumer sees that when the rates are low, all the firms just issue a lot of debt to buy back equity and become more fragile, they expect that this will affect future output, future income, because there's a buildup of financial fragility. So they'll be less willing to consume, even though the interest rates are pretty low. That's going to create a savings motive because you expect that rainy days are more likely if you see people doing crazy things with their leverage when interest rates are low. So if you really want to stimulate the economy through, for example, if you're in a situation where inflation is below target and you want to stimulate to go below 2%, you have to reduce the rates a lot because people are worried that financial instability would create a dark future. And by doing that, you do create the dark future. So what I discussed at the beginning of our conversation, situation where firms have a lot of leverage, and so the inflation output trade-off is different. You cannot do the last mile. It's optimal not to do the last mile because you would lose too much output to reach inflation target. It's better to stay at 3%, mm-hmm. although you might lose an election, but maybe with a recession too. This situation where firms have a lot of debt can be explained by a very accommodative monetary policy in the past. So here we come full circle. Current monetary policy affects future monetary policy because current monetary easing affects future leverage, which affects future monetary policy. That's the things I figured out when writing the papers with my two co-authors that I was not fully aware before writing papers. And that's why we write papers, right?
That's true. And I might give you some input for the next paper because I do have a few questions. First of all, it's all fascinating. So let's start first by debt level overall, because listening to you, Alain, debt level of the government plays a role because from a certain stage on, we get fiscal dominance. That was our last conversation. Now you say we have financial dominance when the corporate sector is too highly leveraged. You didn't mention so much the private households, but you said private households might also be an issue. Then if you look back into the past 40 years, Guillaume, we see that in the past 40 years, basically since the early 80s, since Reagan and Thatcher, we've seen an increase in leverage of the world. You see it in this data from the IMF and of the whatever, IFF, whatever. They also show us that over the past 40 years, we have brought up consumer debt, private household debt, but we also brought up government debt, but we also brought up non-financial corporate debt. We speak about non-financial corporate debt. It's more than doubled, I think, relatively to GDP. Does this mean that basically the increase in debt, which continues to do, well, sometimes some years it's stagnating, but overall it continues, that this basically is an additional driver for future inflation? Because when we have two big sectors benefiting from inflation, the government and the corporate sector, and I would say probably the private households as well, not net, but the debtors of the private household. So would you say after such a long period of higher debt levels, it basically plants a next inflation cycle?
Yes, basically, I don't see how we can get away with it. People who agree with me have been wrong so far. I mean, there was certainly a fiscal dimension in the COVID inflation, but I admit that had a lot to do with temporary supply chain issues. But yeah, when I see how debt has grown, and that has come with a huge expansion of the balance sheet of central banks worldwide, because a lot of this debt is not held by the private sector, it's held by central banks. And so the public liabilities that are held by the public are actually money, central bank money. Why is it not as inflationary as people like me would think so far? I'll be honest, I don't know. Am I worried that there's a lot of debt, private, corporate, and household too? We could talk about it. But the short-term effect, monetary policy of household debt is different. As I said, doesn't go against the standard effect of demand. It amplifies it. So in a sense, it makes monetary policy easier.
Uh-huh.
But the debt of governments and that of firms are, I think, worrisome. One thing that will be very interesting, I think, is the successor of Jay Powell, Kevin Warsh, wishes to shrink a lot the balance sheet of the Federal Reserve, Scott Bessent, the Treasury, mm-hmm. it should be done too, for people like me who think that
mm-hmm.
a weak balance sheet of the central bank should be in the long run conducive to inflation. Should find that this is a good thing.
Mm-hmm.
But what you see now is that very often in the repo market, there are spikes in interest rates. There's been several over the last 2 years. Now, each time there's a spike, the Federal Reserve stops QT and buys back not much, 20 billion to I don't know how many billion debt, but not much compared to what they already have, but still quite a bit. And that's where I think fiscal and financial dominance come together.
Mm-hmm.
We'll see. Maybe I'll be wrong again, but that'll be good for everybody. That's how I think inflation will be hard to keep in check. My view is that now the marginal holder of U.S. debt is not a long-term investor who tries to match long-term cash flows like a pension fund. It's a hedge fund doing rollovers in the repo market, doing basis trades.
And buying with a 1 to 100 leverage.
Yeah, yeah. And these guys take a lot of liquidity risk. So the actual economic cost of debt should be much higher to reflect that risk. But the central bank, and by the way, the Bank of England does the same, it raises that risk by buying enough of that debt that the repo market functions. Because, you know, you have this abstract idea that when the budget constraint of the government is tight, then something will have to give and it will probably has to be inflation. There's not default. But the exact mechanism in a very complex, large economies like the US or the Eurozone are obviously, you know, they take various forms and they're complex. And to me, this necessity to keep a very large balance sheet for the Fed to keep the repo rates low, that is, basically, if the Federal Reserve wants to control the interest rates and the effective short-term interest rate be where it wants them to be, it needs to have a huge balance sheet and to buy a lot of debt. So that's the conjunction of fiscal and financial dominance, if you want. Financial dominance, you don't want the hedge fund sector to be distressed and the actual short-term rates to be high.
Mm-hmm.
So you have to help them. And the Treasury, understanding that, can issue a lot of debt.
And short-term debt, preferably?
So in a sense, the private sector, that's an old idea in economics. I mean, that's an idea in economics that's not mine that I find interesting, is that the connection between fiscal and financial dominance is that the government takes the financial sector as hostages. It stuffs the financial sector with sovereign debt. And then even if you don't care about the government solvency per se, if you care about financial dominance for the reasons I just explained, you'll have to, as a central bank, take a lot of sovereign debt on your balance sheet. What's interesting, if I keep talking about the US case, is that the Treasury now wants to promote the rise of stablecoins as holder of government debt. But it looks like they understand that somebody will have to hold a lot of debt because these super leveraged hedge funds cannot carry all the debt that's been issued, and more, much more will be issued in the future. Well, if you don't want the Federal Reserve to do it, you have to go back to free banking and have other issuers of monies carry that debt. So that's, there's some internal consistency.
It is. And by the way, with the stable coins, you can also use them to attract foreign money. You can ask the French or the Germans to buy stable coins, or you can even ask foreign companies if you want to do business with the US to accept stable coins as payment. So there's many creative ways of basically creating funding for the government. But I would like to come to my other question. So one point, we agree on high debt levels have an issue. The second point is difference in debt levels. Last time you spoke about France, fiscal dominance compared to Germany and the Dutch. And basically you said the French and the Germans and the Dutch, they have two options. Either they agree to fiscal dominance or they agree to transfer union. Now, we know that France has much higher debt levels from the government than Germany. But we also know that France has much higher debt level in the corporate sector. So if you combine private households, corporate debt and public debt of France, France is much higher indebted than Italy or Germany or the others. For example, in Italy, we have high debt level of the government, but the corporate sector actually has lower debt than the German corporate sector. So this would, of course, in my view, also affect the effectiveness of the monetary policy of the ECB. Because if your model is basically high debt level makes it more difficult to fight inflation. Low debt level makes it easier to fight inflation. And of course, fixed-term debt makes it easier than flexible. So now let's assume we've got an inflation problem in the Eurozone. The ECB goes on the brakes. It would always lead to the fact that in Germany, the effect on inflation is better for the monetary policy than in France. But this would mean that the divergence in competitiveness between France and Germany is amplified. So isn't the difference in corporate debt level an additional factor putting strain on the Eurozone?
Absolutely. I mean, you nailed it. It's exactly that. If one country, let's say France, has a more indebted supply than another one, even if the demand shocks are the same, so I'm not talking about the asymmetric demand shocks issues that are really important in monetary unions. Here, the situation is that you have to trade off a huge recession in France and very large marginal cost and firms being financially distressed versus a lot of excess inflation overheating in Germany.
Which then may cause more problem for the ECB, which has to intervene again.
Yeah,
I don't want you to know, but we have structurally another argument in favor of inflation down the road, unfortunately. So
that connects to the question of capital markets union and how segmented the financial sector and the banking sector is, right? Because if you had only pan-European banks, that would be less of an issue.
Okay, so you say banking union, pan-European banks, less of an issue.
If you think that the excess leverage is mostly problematic for banks because they cut loans a lot when you tighten.
Mm-hmm.
If banks are well diversified in the Eurozone, then if they have a lot of leverage, there's a problem for the Eurozone as a whole. But you don't get these asymmetric shocks.
Yeah, but on the other hand, shouldn't the policy not also try to manage corporate debt levels? Should they not try to somehow say, okay, beyond a certain leverage, it will be more difficult for the corporate sector to get loans. I'm not saying credit rationing, whatever, but you know what?
That's the purpose of prudential regulation, macroprudential regulation. And I think it's more effective in the Eurozone than in the US, but the issue in the US since 20 years now, that's another part of my research, is that half the credit in the US is generated by the so-called non-bank financial, what was called shadow banking and is called now NBFIs. And these guys are not regulated. And whenever you tighten the regulation on banks, there's leakage. And it's those guys who lend more. They respond even more to interest rate than traditional banks because they're not regulated. So I think that you're right that the enforcement of prudential regulation or the lack thereof is at the core of the issues that we mentioned, because with macroprudential policy or even prudential policy, saying there's a limit to how much leverage you can take in good times, it can take care of that. It just no longer works in the US. The non-bank financial sector is super pro-cyclical and self-regulated.
You know, there's a saying, if you owe the bank 100,000 euro, you got a problem. If you owe the bank 100 million euros, the bank has a problem. So we have now the world where the bank has a problem.
Yeah.
And you said, you know, private households, they are not such a problem, you say, because they are the monetary policy works. But they might put political pressure, they might create political pressure if there's an issue going on.
No, household debt creates its own issues, especially given the US with mortgage debt. That creates lots of distortions in the transmission of monetary policy. But at least in the short run, what my point was that when supply is indebted, the effect of tightening, the trade-off from tightening is worse. You get bigger reduction in output for a given reduction in inflation. If you don't think in a dynamic term, but just you assume that household, somebody who has debt will have a demand that responds more to interest rate than somebody who has not debt. So in this simple static version, if households have a lot of debt, you just don't need to tighten as much to tackle consumption. But if you don't make a mistake as a central bank, and if you understand that you should tighten less, you can reach the same outcome. So it's less problematic from that standpoint. However, with household debt, you have the issue, the intertemporal issue that I mentioned is also there, that households take a lot of debt in good times and then can be very difficult to tighten after that.
Of course. So Guillaume, we had good times and you did research on debt 2 times. So what are you working on now? What are we going to discuss in 2 years' time?
I don't know if I should hope I'll end up being right, because that won't be easy if the inflation starts to take off. And by the way, I think we're closer to that in the US than in the Eurozone for now, even though with energy prices, we'll see.
We see, but this depends on other factors, yeah.
Yeah. I'm working on more theoretical stuff and the role of money, because I think that in that world where we revisit basic question, like why is it that governments are in charge of monies? After all, can we really trust them? You see their fiscal dominance. And then back in the days when there was a free banking era, of course there were crises, but it was not so bad. And this time it's different. We have the blockchain technology, so we could have private monies, etc., etc. All these very basic questions, like, after all, why do we use money? And why is it that, by the way, I still think that governments are better issuers of monies than private actors, but not.
Would you go so far and say we need a digital euro, official ECB euro?
I'm not the expert on this question, but I think without being an expert, it's obvious that we need to find a way to have a big footprint in the world of digital payments and digital finance. Every solution has its cost, but I prefer a central bank digital currency to letting whoever wants issue stablecoins. Personally, I think it's more likely to work and less likely to be problematic. But so, yeah, I'm thinking about why do we need money, especially in a world in which we don't need cash? What is money used for, and what kind of monies can do the job, the private one, the public ones, et cetera, et cetera. So that's the kind of thing I'm thinking about.
And I can tell you, Guillaume, my audience loves the theoretical stuff, because money might sound theoretical to you, but it's highly relevant to all of us. So I would say for today, I would like to thank you very much for your time and insights. We learned that, you know, the value of our money is at risk structurally. Okay, that's my takeaway. But we keep in touch. And once you've finished your research on money, I'm more than happy to welcome you back into my podcast. But for today, thank you very much.
Okay. Thank you very much again for having me. It was a fun discussion again. Thanks a lot.